Dein Weg wird leichter mit jemand an deiner Seite, der ihn schon oft gegangen ist.
Wegebedarf. Herzlich willkommen beim VR-Bank Unternehmer Podcast. Du hast täglich Wegebedarf, stehst vor Entscheidungen, arbeitest an deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit. Im VR-Bank Unternehmer Podcast bekommst du immer wieder neue Impulse von und mit Ulrich Zimmermann. Von Unternehmer zu Unternehmer. Als Jungunternehmer hat er sein Unternehmen verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Morgen kann kommen. Nutze deine persönliche unternehmerische Freiheit, um dein Leben und dein Unternehmen so zu gestalten, wie du es selber gerne hättest. Als Lebensqualitätsgewinn für alle.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für mittelständische Unternehmermenschen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf dem Weg zu deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit. Du bist herzlich eingeladen. Nutze ihn als Unternehmer und deine eigene Bank als Wegbegleiter für dich und deinen Erfolg.
Herzlich willkommen zur Folge 1 des Unternehmer-Podcasts der VR-Bank Starnberg, Herrsching, Landsberg. Wir sind heute zu Gast in der Andexer Molkerei. Mir gegenüber sitzen Barbara Scheitz, die Inhaberin der Andexer Molkerei und Betreiberin, und der Herr Wurm als Leiter der Firmenkundenbetreuung der VR-Bank. Herr Wurm, ein Unternehmer-Podcast als erste Bank in Deutschland. Was treibt Sie denn an, einen Unternehmer-Podcast rauszugeben?
Es gibt ganz viele spannende Themen aktuell, die in unserer Region ganz präsent sind. Und wir dachten uns, wir machen ein lebendiges Format in Form eines Podcastes. Denn ich glaube, am besten können die Unternehmer, Unternehmerinnen in unserer Region über diese Themen, das heutige Thema ist das Thema Nachhaltigkeit, berichten. Da haben wir sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, die in unserer Region tätig sind. Und warum soll man irgendwelche Spezialisten und irgendwelche Theorien hin und her diskutieren, wenn man face-to-face mit den erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern in unserer Region genau solch ein Thema bespielen kann. Und deswegen fangen wir an mit dem Thema Nachhaltigkeit, denn ich denke, das Thema Nachhaltigkeit ist in dem Bereich aktuell neben Corona das wichtigste Thema. Und da haben wir, wie gesagt, mit der Frau Scheitz jemanden, der das Thema sehr, sehr gut bespielt und auch in der Region verankert ist.
Aus der Praxis für die Praxis, von Unternehmer zu Unternehmer. Was sind denn Themen, die noch auf unsere Hörer zukommen in den nächsten Podcast-Folgen? Wir haben ja vor, einmal im Monat einen exklusiven Podcast für die Region hier rund um den Ammersee herauszugeben und damit ja auch einen Mehrwert zu schaffen, der jetzt mit Bankdienstleistungen gar nichts zu tun hat, also wirklich so Tipps von Unternehmer zu Unternehmer. Was sind denn so Sachen, die Ihnen da noch vorschweben? Was wären denn so wertvolle Beiträge, warum es sich lohnt, immer wieder den Podcast zu hören und vor allen Dingen zu abonnieren?
Wenn wir mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen, kommen immer wieder die Themen, die sie bewegt. Das ist hauptsächlich das Thema Nachfolge. In unserem Bereich, denke ich, ein sehr starkes Thema, denn es stehen sehr, sehr viele Nachfolgethematiken an. Das, denke ich, ist ein wichtiges Thema, was wir demnächst auch bespielen wollen, auf alle Fälle. Dann sind wir eine sehr exportstarke Region, das heißt, das Thema Auslandsbezug, wie exportiere ich gerade in Zeiten Corona, was es ja extrem schwierig macht, meine Dienstleistungen und Produkte auch ins Ausland zu verkaufen, wie kriege ich da bessere Möglichkeiten, das Thema Auslandsgeschäft für mein Unternehmen zu spielen. Und ein Thema, was natürlich alle Unternehmer, Unternehmerinnen, aber natürlich auch jede Privatperson antreibt, wie schaffe ich es in der jetzigen Zeit, wo die Bank mit Verwahrentgelt umhergeht, wie schaffe ich es trotzdem, einen Mehrwert für mein Vermögen zu generieren, wie kann ich ein Vermögen anhäufen, wie kann ich es ansammeln, ohne dass ich, wie gesagt, dem Thema Verwahrentgelt und auch Inflation ein bisschen entgehen kann. Und ich glaube, das sind Themen, die alle bewegen und alle Nutzen davon ziehen können. Und deswegen wollen wir das in einem Format machen, dieses Podcast-Format einfach von Unternehmerin zu Unternehmerin, von Unternehmer zu Unternehmer.
Locker zuhören und einfach während der Autofahrt, während des Joggen, genau, während des Bügels versuch mal ein lockeres Format draus zu machen, dass wir im Plauderton einfach wertvolle Inhalte vermitteln und dann Ja, wäre es toll, wenn Sie oder ihr als Hörer einfach den Podcast abonniert. Und natürlich ist es so, dass sich die Kollegen, die Sie in der Bank betreuen, auch freuen, wenn Sie daraus Fragen haben, gerne per Mail, per normaler Nachfrage. Alles gut. Damit würden wir überleiten an Frau Scheitz.
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Die Inhaberin und Betreiberin der Andechser Molkerei, auch für die Leute, die vielleicht bundesweit zuhören, werde ich gleich noch ein paar Fakten geben. Wir sind auch heute in der Biomehlstraße Nummer 1. Das ist ja schon mal ein netter Fakt, dass die Firma überhaupt in der Biomehlstraße sitzt. Und deswegen schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Barbara Scheitz.
Sehr gerne.
Wir wollen ja heute in der Folge über Nachhaltigkeit reden, weniger über all die leckeren Dinge, die seit Jahrzehnten schon meinen Kühlschrank füllen. Und die Andechser Molkerei wird ja immer gerne verwechselt, auch mit der Andechser Brauerei, aber wir sind heute in der Molkerei, die produzieren, sondern wir wollen mal schauen, was kann man denn als normaler Unternehmer über nachhaltiges Wirtschaften von einer, ich sag's mal so mit meinen Worten, was ich so erlebt habe oder was ich so weiß, von einer der, würde ich sagen, erfolgreichsten Bio-Unternehmerinnen in Deutschland, was man lernen kann. Vielleicht mal ein paar Fakten, weil kann man als Unternehmerin selber schlecht erzählen, deswegen sage ich das einfach mal so vorab. Der Betrieb ist in der dritten Generation unterwegs, schon 110 Jahre alt. Der Urgroßvater hat es dann gegründet. In Summe ist die Andechser Molkerei die größte Biomolkerei in der EU, wenn ich das richtig drauf habe. Barbara, stimmt das? Ja. In Summe arbeiten 26.500 Kühe und 16.500 Ziegen in 560 Biobetrieben dafür, dass genügend Milch zur Verfügung ist. Das sind ja schon gigantische Zahlen. Also als ich die das erste Mal gehört habe, ich war fix und fertig. 28.000 Hektar werden bio bewirtschaftet, damit hier die Milch fließen kann. Das sind in Summe 15% aller Bioflächen in Bayern und phänomenale 200 Millionen Jahresumsatz. Also an jedem Arbeitstag fast 1 Million, die hier vom Hof geht, ist der Wahnsinn, oder? Und das in nur so ein paar Jahren?
Naja, ganz so ist es ja nicht. Also zum einen muss man mal sagen, dass so eine Molkerei natürlich in einem natürlichen Kreislauf arbeitet. Das heißt 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.
Rund um die Uhr.
Also rund um die Uhr. Das Jahr hat bei uns 365 Tage und nicht 220 Arbeitstage, genau, über die man sonst mal so drüber geht. Und von daher ist da noch ein bisschen ein Weg hin, der jetzt gerade aufgezeichnet wurde. Aber das Unternehmen ist sehr nah in der Landwirtschaft, bei der Landwirtschaft, bei den Bauern und bei den Tieren und bei einer Landwirtschaft, die sich als Ganzes im Kreislauf der Natur mit Tier und Mensch versteht. Und das ist für uns wichtig.
Das ist eine gute Überleitung für die nächste Frage, weil die direkte Frage, die ich dann im Anschluss stellen wollte, ist, was treibt dich denn als Unternehmerin an, bei dem Thema Nachhaltigkeit so viel Energie reinzustecken und da so viel Engagement zu zeigen? Was ist denn so der Antrieb bei dem Thema Nachhaltigkeit?
Naja, vielleicht fangen wir noch mal einen Schritt weiter vorne an, weil dieser Begriff der Nachhaltigkeit, der ist ja in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Also
Jeder versteht was anderes.
Es gibt eigentlich wenig gemeinsame Nenner. Und wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann ist es in der Regel so, dass der eine was anderes versteht wie der andere und beide miteinander nochmal ein ganz anderes Bild von dem haben, was genau, sie da eigentlich über was sie jetzt da diskutieren. Also,
was verstehst denn du unter Nachhaltigkeit?
Ja, also für uns, für das ganze Unternehmen bedeutet das Thema Nachhaltigkeit doch Verantwortung. Das heißt also, dass wir uns darüber Gedanken machen, was wir tun, was wir wollen, wohin wir gehen wollen. Und dass wir diese Verantwortung unter einem langfristigen Blick betrachten. Das heißt also, dass wir eine Perspektive sehen in dem, was wir tun und auch überzeugt sind, dass diese Schritte, die man so tagtäglich in kleinen Schritten immer wieder geht, dass diese Schritte doch etwas auslösen, was für uns alle, für die Gesellschaft und für unser Tun wirksam ist. Ja.
Das ist ja ein großer Unterschied zu, wenn man, wie heißt Artikel 14, Eigentum verpflichtet und muss dem Gemeinwohl dienen. Viele Unternehmer sehen ja erstmal ihre eigene Tasche. Und hier höre ich ja Verantwortung in Zukunft und kleine Schritte und Verantwortung für die Gesellschaft. Das ist ja ein anderer Antritt. Wo kommt der denn her?
Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
Naja, also man muss sehen, die Annexer Molkerei ist Lebensmittelproduzent. Mhm. Das heißt, mit unseren Produkten dienen wir den Menschen, dem Verbraucher, dienen wir auch unseren Landwirten, weil wir einen guten Milchpreis erwirtschaften, dienen aber auch dem ganzen Kreislauf der Natur und dem Ganzen der Gesellschaft, in dem wir verwurzelt sind.
Was mich beim damit Beschäftigen aufgefallen ist, also die Zahl dieser Ziegen und Kühe, vor allen Dingen die Zahl der Höfe, es sind ja 560 Höfe, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt ja, du hast ja Einfluss auf mindestens 560 Familien, deren Lebensqualität, deren Einkommen, deren Produktionsform, deren Art mit der Natur umzugehen. Dann sind es 28.000 Hektar, die früher konventionell betreut wurden, die jetzt, das ist vielleicht auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, eine andere Bodenkrume und. Worum es mir geht, ist, das gar nicht so im Detail zu gucken, sondern wenn du sagst, Verantwortung, wir haben natürlich für die Lebensqualität der zukünftigen Generation oder jetzigen, alleine schon, weil du sagst, wir zahlen ein vernünftiges Entgelt für die Milch. Wie viele Milchbauern stehen permanent vor dem Ruin oder wissen nicht, wo sie dauerhaft liefern sollen, und wenn die einen fairen Partner haben, ist es ja ein, finde ich, gesellschaftlich gigantischer Beitrag, wenn man fair mit seinen Vorlieferanten, mit seinen Kooperationspartnern umgeht. Wie siehst du den Aspekt?
Naja, also auch das ist ein Teil der Verantwortung, die wir haben, nämlich für unsere Partner, für die wir arbeiten. Und da vielleicht noch so eine kleine Berichtigung. Also es sind 560 Kuhmilchbetriebe, also 560 Kuhmilchbauern, und es sind 110 Ziegenmilchbauern.
Ah, okay, die kommen da oben drauf. Okay,
und super. Man muss natürlich sagen, erfreulicherweise haben wir jetzt dann am 1. April Landwirte, die schon 30 Jahre wow. hier bei uns liefern, die also 30 Jahre lang das Thema Ökolandwirtschaft täglich praktizieren, täglich umsetzen, täglich die Milch an unser Haus liefern. Und das ist wirklich eine sehr schöne Leistung. Und das ist auch eine große Leistung, weil da steckt einfach ganz viel Arbeit drin, was auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb auch geleistet werden muss und was auch gemacht wird. Und die Grundlage dieser landwirtschaftlichen Betriebe ist ja ein tiefes Verständnis der Natur. Heißt also, das Tier hat einen ganz wichtigen Platz auf dem Betrieb, aber auch für den natürlichen Kreislauf der Ökolandwirtschaft. Also es ist so viel Futter da, wie Kühe und Tiere auf dem Betrieb leben, und die Tiere produzieren den Dünger, der wieder notwendig ist und wichtig ist für die Wiesen, für die Ackerflächen und für die Flächen, wo Futterpflanzen angebaut werden. Und das im Kreislauf, das ist eigentlich die Grundlage, worauf wir als Menschen einfach auch sehr stolz sein dürfen, dass unsere Landwirte uns das und die Natur sicherstellen.
Das ist definitiv ein gigantischer Beitrag in viele Richtungen, also nicht nur den Kühen und dem Boden und den Ziegen und den. Ich bin ja immer fasziniert, wenn eine einzelne Familie, dein Vater und dein Großvater, die hatten ja die Idee, die hat ja niemand gezwungen, das war ja freiwillig, um welche, ich sag mal, virale Wirkung, ist ja, wenn man Stein in Wasser wirft, eine Welle, zwei Wellen, drei Wellen, und jetzt haben wir ein paar Beispiele nur geguckt, wer hat denn eigentlich alles davon im positiven Sinne profitiert? Die Kühe, die Ziegen, die Landwirte, das Einkommen, die ganzen Kunden. Ich meine, ich habe ja eben erzählt, mein Kühlschrank ist auch mal ganz grün-weiß. Ja. Das ist schon irre, was da, wenn man guckt, welche Wirkung an einzelne Unternehmerfamilie, die sich das in die Zahlen schreiben, welche nachhaltige Wirkung man da produzieren kann.
Naja, aber das gilt ja nicht nur für den Unternehmer oder die Unternehmerin, die irgendetwas macht, sondern das gilt ja für jeden Einzelnen, der eine Entscheidung trifft. Und das spielt jetzt eigentlich keine Rolle, ob er die als Unternehmer und Molkereiunternehmer, als Landwirt, als Verbraucher, als Konsument, als Mitarbeiter oder als aktiv Arbeitender in einem Produktionsbetrieb, so wie unsere Mitarbeiter hier in der Molkerei tun. Weil jede einzelne Entscheidung ist eine verantwortungsvolle Entscheidung, ist ein Ja für etwas und ist ein Nein gegen etwas anderes. Und von daher muss ich sagen, dass das keine Rolle spielt, ob man das als Unternehmer trifft oder als Konsument. Es hat die gleiche Tragweite. Mhm. Weil für jedes Produkt, für das sich der Verbraucher entscheidet, also kaufen Sie ein Annexer Naturprodukt, haben Sie einfach einen ganz besonderen Joghurt, wo man sagen kann, Joghurt ist doch etwas ganz Einfaches. Das stimmt schon. Es ist für die Ernährung von uns Menschen ein ganz einfaches, gesundes Produkt. Und doch ist diese Qualität, wie wir ihn hier in Andex produzieren, so einmalig und besonders, dass der Verbraucher einfach eine Freude dran hat, wenn er so tolle Produkte bekommt. Und das ist das, was uns einfach auch antreibt. Mhm. Und wenn der Verbraucher diese Entscheidung dafür trifft, dann unterstützt er
diese ganze Wirkungskette.
Die ganze Wirkungskette.
Wegebedarf, der Podcast. Dein Ziel.
Im Grunde ist es nicht der Unternehmer, der irgendwas auslöst. Nein, im Grunde ist es derjenige, der am Kühlregal steht, der eine Entscheidung trifft für Andexer Naturprodukte. Der bewirkt wirklich etwas.
Das ist ein guter Punkt. Das eine ist eine Einladung und das andere ist die Einladung anzunehmen. Und wer gerade die Einladung ausspricht, ich hätte das gerne, könnte das produzieren oder ich produziere das und kaufst du das, finde ich einen super Punkt, dass du sagst, eigentlich sind gar nicht wir das Unternehmer über Thema Nachhaltigkeit, sondern das ist jeder Einzelne, der in dieser Wirkkette mitwirkt, übertragen auf normale Unternehmer. Jetzt hat ja nicht jeder so gleich eine große Molkerei, sondern der eine ist Schreiner und der nächste ist, keine Ahnung, Heizung, Sanitär und der dritte macht irgendwelche Maschinen. Was wäre denn so eine Empfehlung zu sagen, womit könnte man denn mit solchen Wirkketten anfangen?
Ja, also ich glaube, dass ein verantwortungsvoller Mensch seine Wirkketten ganz gut kennt. Also er weiß sehr genau, was passiert denn da in der Familie? Trennen wir den Müll oder werfen wir alles zusammen? Und können wir mal mit kleinen Projekten einfach anfangen, die in der Regel von Kindern perfekt funktionieren? Also wenn wir Veränderungen wahrnehmen wollen, dann schauen wir einfach mal auf die Kinder. Sie zeigen es uns, in welchem Tempo das Ganze geht und mit welcher Konsequenz das alles umzusetzen ist. Und da glaube ich, geht's in den privaten Haushalten los, da geht's bei klassischen Konsumentscheidungen los, da geht's bei dem los, wie wir unsere Geräte im Standby-Modus haben oder die einfach mal ausschalten. Und dann darf das nicht anstrengend sein, sondern darf das ganz viel Freude machen. Das heißt, wir sollten uns auch loben zu dem, was wir da wirklich auch an kleinen Dingen erreicht haben. Und wenn wir dann zu einem Unternehmer gehen, dann hat er natürlich Möglichkeiten, viele Details zu verändern. Und zwar viele Details, wo er auch in die Bewusstseinsänderung seiner Mitarbeiter geht, wo er sagt, pass mal auf, was können wir miteinander machen? Haben wir noch Fahrzeuge am Firmengelände oder sind es Stehzeuge? Wie gehen wir mit der ganzen Mobilität eigentlich um? Fördern wir E-Bikes? Haben wir eine PV-Anlage, die automatisch auflädt? Haben wir eine Batterie dazu? Da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten und dem ist keine Grenze gesetzt. Ich glaube einfach, wichtig ist, dass es Freude macht, wenn man drüber nachdenkt, dass man den Dingen eine andere Perspektive und eine langfristige Perspektive gibt.
Ich habe mich eben auch schon gefreut, als ich hier ankam. Ich hatte ja vermutet, es gibt eine Ladesäule. Ich habe sie jetzt nicht benutzt, weil ich heute Morgen noch bei der Bank vollgeladen habe. Aber wenn ich zu einem nachhaltigen Unternehmen komme und sehe als erstes mal am Besucherparkplatz eine Besucherladesäule mit Biostrom, dann denke ich, passt. Also, oder andersrum, wenn ich jetzt mal Tipp auch an die Unternehmer, wenn wir über Attraktivität reden und zukünftige Generationen und sind wir sinnstiftend unterwegs oder machen wir einfach nur Kohle, dann ist es eines der ersten Dinge, eine Glaubwürdigkeit, ich komme als Azubi möglicherweise zum Betrieb und denke, oh, Nachhaltigkeit. Die haben weder eine PV-Anlage noch begrünte Dächer noch eine irgendwie sowas wie eine Ladesäule oder wenn da noch nicht mal die Andeutung ist, bin ich ja in der Sekunde null schon unglaubwürdig. Wie konsequent muss man denn sein als Unternehmer, um Nachhaltigkeit für sich glaubwürdig mit der Verantwortung zu leben?
Also ich glaube schon, dass man sehr konsequent sein muss. Also da gibt es auch kein, das geht schon so oder das, der Anspruch reicht. Wir hier in der Andechser Molkerei erzeugen knapp 80% unseres Energiebedarfs selbst.
Sehr gut.
Das heißt, sowohl über eine PV-Anlage, wie über ein DHKW und ein BHKW. Mhm. Wir haben viel an Know-how da hineingesteckt, dass wir heute eine Energieeffizienz in der Entsorgung über 95% erreichen können. Das heißt, das sind jetzt nicht nur so kleine Maßnahmen. Eine Molkerei hat natürlich viele Maschinen, hat höchste Anforderungen an das Thema, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist in allen Konsequenzen. Und vor dem Hintergrund hat das Thema Energie bei uns hier im Haus einfach neben dem Rohstoff und der Rohstoffqualität und der Erzeugung des Rohstoffs ein ganz großes Augenmerk.
Da würde ich so raushören, also einer der Tipps an Unternehmer wäre schon mal, werdet euch eurer Wirkungsketten bewusst. Das ist eines das Produkt, das andere sind die Menschen, das dritte sind die Randbedingungen, die dann dazuhören und überall da kann man ja anfangen. Und mit 100% Konsequenz anzufangen macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, sondern irgendwo anfangen und dann konsequenter werden, würde ich mal so raushören, oder?
Ja, irgendwo, das spielt jetzt keine Rolle, wo. Also ich glaube, der Unternehmer weiß sehr wohl, das ist wie zu Hause, der private Haushalt weiß auch sehr wohl, was er tun kann und welche Möglichkeiten er hat. Und dann nimmt er sich halt ein Thema mal raus und sagt, aber das mache ich jetzt mal. Und dann diskutiert man das in der Familie drüber und auf einmal gibt's da viel Freude an diesen Themen.
Wegebedarf, der Podcast. Neue Wege gehen.
Und es ändert das Bewusstsein der Menschen untereinander in einer Firma für die verschiedenen Themen. Es verändert die Perspektive, es verändert den Blick hin zu jetzt und dann wird's die Zukunft und die Konsequenz und den Wirkmechanismus untereinander. Und ich glaube, diese Wirkketten, über die haben wir ja auch gerade gesprochen, das sind auch, wir sprechen ja immer über Wertschöpfungsketten. Wir können den Wert nicht schöpfen. Aus was denn?
Aber schätzen können wir den.
Aber wir können ihn schätzen und wir können ihn auch schaffen. Und diese langfristige Perspektive schafft einfach auch Werte. Und auf unterschiedlichster Art und Weise.
Da war es ja wahrscheinlich nicht immer einfach. Eine der Hürden war möglicherweise, diese ja weit über 600 Biobauern oder damals noch nicht Biobauern zu gewinnen, dass sie Biobauern werden und bei euch einliefern. Wie ist denn das gelungen? Wie schwer oder einfach war das denn? So mal unter uns, ich kenne ja so diesen Witz, den kenne ich aus Schleswig-Holstein, wenn man dann Landwirte fragt, du, wie kriegt man eigentlich drei Bauern unter einen Hut? Dann würde jeder Landwirt in Schleswig-Holstein sagen, muss zwei erschlagen. Weil die gelten ja manchmal als ein wenig hartschädlich. Und wenn du jetzt über 600 Landwirte gewonnen hast, ihre Produktionsmethoden umzustellen, zu sagen, ich werde Bio, ich bleibe Bio, ich liefere da an, ich mache mich im Prinzip, ja, nicht abhängig, sondern wir gehen eine Partnerschaft mit der Andechser Molkerei ein. Wie leicht oder schwer war das denn, über 600 Familienbetriebe zu gewinnen, bei euch Biobauer zu werden?
Also das fängt ja immer mit dem ersten, zweiten, dritten und vierten an. Mhm. Also und es ist ja jedes Mal eine Überzeugung. Mhm. Und zwar, wenn man über hartschädelig redet, in Norddeutschland ist das das eine Wort. Bei uns sagt man dann, der ist heute überzeugt, gell? Der der ist sich dessen auch ganz bewusst und überzeugt, was er da so macht.
Das ist die positive Ausprägung davon, genau.
Und das ist bei den, das muss ich Ihnen einfach sagen, jetzt über viele Jahre der Zusammenarbeit mit meinen Biobauern, ist es eine enorme Stärke, dass die Landwirte ganz überzeugt sind von dem, was sie tun. Und dass unsere Landwirte auch aus dem, was sie und wie sie es tun, ganz viel Kraft und Energie rausschöpfen. Weil sie einfach merken, wenn wir in diesen Kreislauf mit der Natur gehen, wenn wir uns dem Ganzen auch so mit einklinken, wenn wir uns dem vielleicht auch manchmal unterordnen und besser verstehen, wie wir damit umgehen können, ist es eine enorm starke Gemeinschaft. Super. Und macht auch einfach viel Freude. Und daraus holt man immer wieder Energie und kann da gut als Lebensmittelhersteller, Produzent, Rohstofflieferant arbeiten und tätig sein. Und bei den Landwirten ist es ja so, dass man zum einen 2 Jahre Umstellungszeit hat, wenn man Ökobauer werden will. Dann ist es bei uns im Haus so, dass die Landwirte natürlich viele zusätzliche Anforderungen haben. Das heißt also, es ist ein geschlossener Futtermittelkreislauf. Die Landwirte müssen ganz genau nachverfolgen, dass die Futtermittel eigentlich am eigenen Betrieb erzeugt werden. Ja, ja, genau. Also das heißt, es ist dieser Kreislauf richtig existent. Also
der muss eingehalten werden.
Genau. Der muss eingehalten werden. Wir haben 80% der Biobauern haben Weidehaltung umgesetzt.
Sehr gut.
Das heißt, die Kühe kommen raus. Mhm. Ganz was Wichtiges für die Natur, aber auch ganz was Wichtiges für die Tiergesundheit. Mhm. Also wir haben das Thema Tierwohl immer dann, das ist wie bei den Menschen, also Menschenwohl ist auch, wenn man spazieren geht, wenn man rausgeht, wenn man die Natur genießen kann. Und bei der Kuh ist genauso. Wenn die Kuh raus darf, wenn die über die Wiese laufen darf, dann ist es einfach eine große Freude.
Wenn die Sprünge machen, so junge Kälbchen und rumlaufen, das ist einfach nur eine Freude.
Die Sprünge machen nicht nur die jungen Kälbchen, die machen auch die älteren Kühe, wenn die das erste Mal auf die Weide gehen. Ja. Also das ist immer wieder ganz schön, weil das für eine Kuh natürlich wesensgemäß ist, dass sie draußen sein darf. Und das ist eigentlich ganz wichtig.
Auf dem Weg zu der jetzt ja sehr erfolgreichen Story gab es ja wahrscheinlich immer mal auch wieder Schwierigkeiten. Wie bist du denn damit umgegangen? Vielleicht mal ein Beispiel oder zwei.
Naja, wir sitzen ja hier in einem 100-Wasser-Gebäude. Mhm. Das heißt, das Besondere an dem Gebäude ist, dass wir die extensive Begrünung auf den Dächern insgesamt umgesetzt haben. Das heißt, auf unseren Dächern wachsen Bäume. Mhm. Und wir haben also da die Möglichkeit, das Regenwasser und das Oberflächenwasser zu sammeln und es hier wieder in den Kreislauf zu geben und zu sagen, das, was man durch den Bau wegnimmt, schafft man in einer gewissen Weise auf dem Dach wieder zurück.
Ach so, okay, super. Mhm.
Also das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Das hat der 100 Wasser par excellence gepredigt.
Der Boden wird nur höher gelegt.
Und der Boden wird sozusagen höher gelegt.
Okay, gut.
Und wir nehmen damit nichts weg. Also man muss ja mal sehen, was an Fläche versiegelt wird, wenn gebaut wird. Und das nimmt ja weiter zu. Dann ist diese extensive Begrünung sicherlich ein wesentlicher Aspekt, der beim 100 Wasser viel Positives zeigt. Und als weiteres geschwungene Linien, so dass es menschen- und naturgemäß ist, weil in der Natur ist auch nichts gerade. Also die gerade Linie gibt es in der Natur nicht. Die ist vom Menschen gemacht und eigentlich mag er sie nicht. Drum ist bei uns hier alles krumm und schief. Aber das entspricht dem natürlichen Prinzip eigentlich am meisten. Und bei dieser Baumaßnahme oder bei der grundsätzlichen Entscheidung für 100 Wasser ist es natürlich so, dass die Behörden so etwas nicht kennen. Das heißt, es sprengt das Regulativ einer Bauplanordnung. Das gibt also da auch wieder eine ganz andere Betrachtungsweise. Und es hat schon etwas gedauert, alle Beteiligten zu überzeugen, aber es ist dann schließlich gelungen, weil wir einfach dran geblieben sind. Und das möchte ich auch jedem mitgeben, der sich Gedanken macht über eine tolle Idee oder eine Verbesserung. Einfach dranbleiben. Und wir sind auch dran geblieben.
Dranbleiben. Blick auf die Uhr, so nach und nach mal, vielleicht eine letzte Frage, vielleicht etwas provokativ. Sind Frauen eigentlich die nachhaltig besseren Chefs?
Also das glaube ich jetzt nicht. Also das glaube ich nicht. Warum auch? Gibt es keinen Grund dafür.
Gibt es keinen Grund, das ist egal.
Das ist, glaube ich, das spielt
das keine Rolle. Das können Männer auch. Thema Verantwortung übernehmen, Wirkungsketten gucken.
Das spielt, glaube ich, keine Rolle.
Das spielt keine Rolle. Okay, guter Punkt. Eher grundsätzlicher Natur. Wenn du dir zum Thema nachhaltige Wirtschaft eine, sagen wir mal, eine Vision 5 oder 10 Jahre nach vorne ausdenken könntest, wie würdest du dir denn so eine allgemeine, mehr nachhaltigeres Wirtschaften generell vorstellen? Gäbe es da so ein Idealbild?
Also, dann würde ich mir vorstellen, dass Wirtschaft weniger finanzgetrieben wird. Mhm. Dann würde ich mir vorstellen, dass Wirtschaft mehr inhaltsgetrieben ist. Mhm. Und dass es mehr um Zusammenarbeiten, um Wirkmechanismen, um Gemeinsamkeiten der Menschen und um Entwicklung geht.
Da könnte ich jetzt mal gerade den Herrn Wurm angucken als Initiator unseres Gesprächs. Das sind ja tatsächlich ganz grundsätzlich auch genossenschaftliche Werte. Der alte Herr Raiffeisen würde sich jetzt freuen, wenn er gerne zitiert wird mit dem Thema, was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam. Das lag mir eben schon mal auf den Lippen, als du über die ganzen Partner-Biobetriebe gesprochen hast. Und das wären natürlich drei extrem gute Wünsche, würde ich mich sofort anschließen. Aber wir sitzen ja auch nicht umsonst hier. Und die Frage, auf die ich dann heraus wollte, wenn jetzt ein normaler Unternehmer sagen würde, ja, können Sie mir mal 3 Tipps geben, wenn ich jetzt mal Thema Verantwortung übernehmen will, nachhaltiger wirtschaften. Was wären denn so 3 Tipps, die du jetzt dem normalen Unternehmer direkt mit auf den Weg geben kannst? Womit könnte der sofort anfangen?
Also, und dann würde ich ihn zurückfragen, was macht ihm denn in seiner Firma am meisten Freude? Mhm. Also, wenn er durch den Betrieb geht und wenn er den Betrieb so hört und so sieht und so fühlt, was macht ihm da am meisten Freude? Und wie würde er sich vorstellen, wie das in 5 oder 10 Jahren ist? Super. Und da würde ich ihn motivieren, das entsprechend weiterzuentwickeln und abzusichern und die Mitarbeiter mitzunehmen und da in diesem Punkt ganz aktiv zu bleiben. Und dann würde ich ihn motivieren, die Frage Verantwortung, Bewusstseinsschulung seiner Mitarbeiter, was er für seine kleine Gesellschaft in dem Unternehmen tun kann, also wie er Bewusstsein bei den Mitarbeitern schult, wie wir mit Lebensgrundlagen umgehen und was wir dafür einfach auch engagiert verändern können und welches Veränderungspotenzial, welche Kraft in dieser Organisation Unternehmen ist.
Wow, super, gut.
Mhm. Und dann das Dritte, das ist einfach ganz schön, wenn wir es in dem Umfeld erleben, in der Region, in der wir sind, in der starken Verwurzelung in der Region und in einem ganz engen Austausch mit der Gesellschaft und das Unternehmen einfach für die Bevölkerung wirklich auch Leuchttürme sind der Verantwortung und der Zukunft.
Also kann man wieder, super Punkt, auch wieder den Herrn Wurm angucken. Wir meinen, haben wir ja 45.000 Inhaber etwa, die gemeinsam die VR-Bank besitzen. Das wäre ja genauso eine Verwurzelung. Und wenn jetzt ähnlich wie die Andexer Molkerei erlebt wird, ich tue in meinen Wirkungsketten was, dann ist es natürlich auch cool, wenn die Bank sagt, wir nehmen das den Ball auf. Wir haben eine gewisse Verantwortung für den Erfolg unserer Unternehmer. Auch natürlich ein guter Punkt mit dem Podcast jetzt zu sagen, wie kriegen wir denn die Leute vernetzt? Wie kriegen wir die informiert? Wie kriegen wir denn dieses Gemeinschaftsgefühl hin? Von daher, das wäre natürlich ein grandioses Schlusswort bei diesen 3 Punkten. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und würde dann noch mal kurz auf den Herrn Wurm überleiten für das Schlusswort. Vielen Dank, Barbara, für die tollen Informationen und die vielleicht noch eine letzte Frage. Mal angenommen, es würden Unternehmer sagen, Frau Scheitz, könnten wir mal so einen halben Tag oder einen Tag einen Workshop mit dir, mit Ihnen haben, wo wir mal aus der Praxis, für die Praxis, tief in die Augen geguckt, als Unternehmer, von Unternehmer uns austauschen könnten? Wäre das eine Idee, wo man mit regionalen Unternehmern mal versuchsweise umsetzen könnte?
Ja, wir haben ja hier im Landkreis Starnberg einfach mit der UWS und mit der GfW da auch einen regionalen Unternehmerverband, wo wir immer wieder uns da austauschen über die Region. Wie können wir die Region weiterentwickeln? Was können wir voneinander lernen und füreinander tun? Diesen Wirtschaftsverband gibt es. Und grundsätzlich ist es so, wir reden immer gern mit allen über alles.
Sehr gut. Ich übergebe mal gerade für das Schlusswort an den Herrn Wurm und sage schon mal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Scheitz. Es war sehr amüsant und sehr lebendig zuzuhören, auch sehr gute Argumente und tolle Einstellungen. Da wird es für die nachfolgenden Podcasts sicherlich auch nicht so einfach werden, das hinzukriegen. Vielen Dank. Zum Thema Nachhaltigkeit, denke ich, ist auch unsere Bank natürlich Ansprechpartner und wir versuchen auch in unserer Bank das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und unterstützen natürlich die Unternehmerinnen und Unternehmer bei dem Transformationswechsel hin zu einer nachhaltigen Zukunft, wie wir die letzte halbe Stunde auch gehört haben, wie ist wichtig für uns, für unsere Region, und ich glaube, das ist das, was wir an Verantwortung übernehmen müssen, auch als regionale Bank vor Ort natürlich. Vielen Dank, Frau Scheitz.
Danke.
Und vielen Dank, Herr Zimmermann.
Es gibt immer Wegebedarf. Freue dich auf die nächste Folge. Neue Impulse von deinem Wegbegleiter Ulrich Zimmermann auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Lass uns gemeinsam viel bewegen. Fordere uns, deine eigene Bank, du bist ja Mitinhaber, und fordere mich als Wegbegleiter. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der ihn schon oft gegangen ist.
Wegebedarf, der VR Bank Unternehmer Podcast. Von Unternehmer zu Unternehmer für deine persönliche unternehmerische Freiheit.